Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiger Titel ist Singen, Schreiben, Sprechen, Heilen, mit Jutta einen Augenblick verweilen. Tibet, Indien und die Indianer. Herzlich willkommen, Jutta.
Hallo, lieber Hannes. Das ist ja eine Überraschung. Ich danke dir noch ganz herzlich für die Eber-Glücklich-Karte, die mich als Miss Everest sehr glücklich gemacht hat. Und ja, ich bin eben deshalb glücklich, weil ich stamme aus Eberstadt, aus einer alten Gerber-Handwerksdynastie. Mein Großvater ist 99 Jahre alt geworden, so wie jetzt gerade der Prinz Charles. Und am letzten Samstag habe ich mir auch diese Beerdigung in England angeguckt und da pickelten einer sehr mutigen Frau, die selten weint, einfach milde Krokodilstränen, weil da so viel gemeinsames Menschliches, Mögliches und Unmögliches einfach sich da in und um einen ereignet. Und da stehen wir ja auch mitten in der Zeit, dass wir uns mit Covid-19 beschäftigen möchten und müssten. Und da ist halt die Frage, ob das nur ein Spaß ist, Covid-19, weil als Ärztin und als Heilerin habe ich da keine Meinung dazu, sondern meine Vorväter, die Gerber eben, die in der damals 30.000 Einwohnerstadt Eberstadt das beste Leder in Europa und weltweit gegerbt haben für den Schuhaufbau. Das ist eine Laufsohle, eine Durchaussohle und eine Brandsohle und ein Rahmen, worauf dann das Oberleder aufgenäht wurde. Das ist mir heilig, weil dieses Grundprinzip kennt nämlich, wenn man nicht die Imprägnation des ganzen Gerbprozesses, und das ist ganz ähnlich wie in der Heilung oder auch im Sprechen, das hat einen Anfang, einen Tiefe des Gespräches und lässt sich dann irgendwie da bis zu einem Ende oder noch einer Zusammenfassung zu etwas Gutem, nämlich der größten Flexibilität und Stabilität zusammenfassen. Das klingt jetzt eben ein bisschen Kraut und Rübe durch alle Gärte durch, aber mich hat dieses Leitthema, dass es in der Gerbung einen Todbrand gibt, wenn man es eben nicht richtig macht, wenn man nicht das rechte Maß, die rechte Zeit, die rechten Substanzen und die Geduld hat, dann wird es nie ein flexibles und meist stabilstes Leder. Und das gilt ja auf allen Ebenen. Und diese Postkarte Eber glücklich, also wie Eber und immer glücklich, also nicht bärenstark oder elefantenstark, sondern eben ein Urtier, auch aus dem Asterix und Obelix, das Eberstadt, wo viele Eber, wilde Schweine rumlaufen, die man, weil das Wildfleisch besser ist wie gekochtes Saufleisch, da sind halt eben die Kinder- und die Jugendrechte, stehen medizinisch und geistig und philosophisch jenseits aller Überzeugungen und Meinungen. Und eigentlich kann man da jeden Menschen drauf ansprechen. Und dann kommen wir wieder zu der kleinen Jutta. Ein Mädchen wird in eine Gerber-Dynastie geboren und macht das erst allemal mit. Mein Großvater ist 99 geworden, hat uns ewige Leben vorgelebt, hatte einen Paradiesgarten an der am Hirtengrund, Modau und an der Mühltalstraße 24.000 Quadratmeter, dass er versuchte, nach bestem Gewissen mit seinem Privat- und seinem Firmenvermögen, nicht nur für sich und nicht nur für seine Kinder oder die Familie, sondern für die ganze Nachbarschaft, in einem absolut lebendigen, nährenden Bild und auch Wirklichkeit zu verwirklichen. Da war so viel grundsätzlich Gutes. Wir hatten Mirabellenbäume, da fiel das Obst von Gottes Gnaden, die Mirabellen, rotbäckig wie Gold von den Baumzweigen. Und dieses Phänomen, dass Kinder wie Früchte reif nach bestem Gewissen auch vom Stamm fallen können, das macht jeden Menschen glücklich. Ob es ein Kind ist, das sieht, dass andere Kinder glücklich sind und reife Früchte und gute Ernährung, Körper, Geist und Seele und sozial und spirituell bekommen. Das wurde mein Leitrad, weil als Mädchen sollte ich, weil mein Vater nach Erblinie die Firma irgendwann mal erben sollte, sollte ich dann, weil mir keinen Sohn in der Familie hatte, also mein Vater nicht, direkt zumindest, da sollte ich also das übernehmen. Und da habe ich mich als ein jungen Mädchen, als wie eine Pippi Langstrumpf verhalten. Mhm. Ich muss bei den Jungs mitmachen, stark sein, ich muss Fußball spielen. Und das Sprechen war mir eigentlich noch gar nicht so fähig. Die großen Jungs haben gesprochen, die ältere Cousine haben gesprochen, der Großvater, die Onkels, Tanten, jeder hat gesprochen, die Lehrerin hat gesprochen. Und ich war eigentlich immer sehr still und schüchtern. Aber mein Körper hat sich in den ersten Lebensjahren, 7 bis 14, gestärkt. Ich bin schon mit 10 und 12 auf die Eschen ganz oben in die Spitze mit meiner Schulfreundin aus dem Gymnasium gestiegen. Und da haben wir die Jungs von unten geneckt, die dann dachte, da sind die zwei schöne Vögelchen im Baum. Ich habe immer im Kirschbaum gesessen, da oben, und habe nicht nur Kirschen gepflückt, sondern halt eben gelesen und mich meines Lebens mitten im Baumstamm erfreut. Und so ist ganz langsam träumerisch mit äußeren Notwendigkeiten. Damals gab es noch den Kalten Krieg so zwischen Russland und Amerika, und es war so ein langsames Miteinander. Da habe ich ganz viel Traumzeit, lebendige Gemeinschaftszeit mit einer Großfamilie, mit Nachbarn. Jeder hat sich zur Hand gereicht, und kleine Feste wurden gefeiert, immer bescheiden. Dann ging ich auf die Viktoriaschule in Darmstadt, habe da mein Abitur gemacht, und das war die Pilotschule der Oberstufenreform von allen Kultusministerkonferenzen. Das heißt, wir waren Vorreiter, Pioniere des großherzoglichen Anliegens und der Großherzogin von Hessen-Darmstadt, die gerne wollten, dass nicht nur Sprache und Naturwissenschaften als Prüfungsfächer sind, sondern dass jeder, der mathematisch, naturwissenschaftlich, ingenieurmäßig gut sein will, auch musisch sein sollte. Also den anderen Raum im lebendigen Erleben durchmisst, und die, die gute Sprache sprechen können, dass die auch das Bilddenken, das Skizzieren, das mit Wasserfarben eine Atmosphäre anlegen, dass die das auch erleben können. Und da gab es so einen ersten Punkt, dass ich in der Oberstufe eben Hauptfach Kunst hatte und zweites Fach Englisch. Und da habe ich meine Oberstufenarbeit, die dann später auch in dem Altviktorianerinnen, gibt es immer einmal im Jahr so Treffen, ausgestellt wurde. Ich schämte mich, denn mein Thema war ein Ytongstein, ein Kunststein, den es damals gab. Ein großer Quader, und da hatte ich eine Skulptur gemacht, die hieß Technisierung bzw. Untertitel Orgasmuszwang. Darin habe ich organische Formen bis hin zu geometrischen Formen verarbeitet und habe da ein sogenanntes Summa cum laude. Alle Kunstlehrer waren super begeistert von dem Ding. Ich habe mich geschämt, wie ich es aus der Schule tragen musste, und habe Tuch drüber gemacht. In der Zeit spielte auch das Theaterstück Lysistrate bei den Achänern, oder der Faust wurde nochmal in neuer Form inszeniert. Aber ich habe 20 Jahre die Kultur von Darmstadt geatmet. Schon wie ich in der Pubertät war, haben mich die gut studierten Latein und alte Sprachen, Jungs vom LGG, Ludwig-Gerkens-Gymnasium, die haben mir einen privaten Titel gegeben, nämlich Miss Ewascht. Weil die Miss Ewascht war so sensibel, dass sie mit 12, 13, 14 Jahren angefangen hat zu meditieren. Transzendentale Meditation. Und da habe ich in meinem inneren Wesen festgestellt, dass, wenn ich das tue, 20, 15 Minuten morgens und abends und dann auch ein bisschen sanfte Körperübungen und Atemübungen, dass ich mir ein inneres wahrnehmbares Energiedepot aufladen konnte. Das erinnert mich so ein bisschen ans Sparbuch in meiner Jugend. Aber wenn ich das tat, war mir das extra zu gut, und meine Intuition, Imagination und Inspiration, die wurden dadurch gestärkt. Ich war jung, ich war klein. Über mir hing das Damoklesschwert, dass ich einen vorväterlichen Betrieb, der 120 Jahre dann existierte, übernehmen sollte. Und es hat sogar noch davor eine Gerberei in Eberstadt gegeben, in der Oberstraße von meinem Ururgroßvater. Der war Maurermeister und der war Gerber, weil nämlich ein Abfallprodukt, die Kuhhaut vom Bauern, hat keinen Wert. Aber wenn man die in einem langsamen Prozess von 1,5 bis 2 Jahren gerbt, dann hat man einen Mehrwert, einen maximalen recycelten Mehrwert von einer natürlichen, gesunden Substanz, die so gut ist, wenn die im Schuh liegt, dass sie 90% der Luftfeuchtigkeit im Schuh aufnehmen kann, man einen trockenen Fuß hat. Wenn man die innere Sohle abends rauslegt, dann trocknet die wieder aus, und da erkennt man sogar seinen eigenen Fußabdruck. Und es gibt ganz viele kleine, feine Stellgrößen, die auch in den Naturwissenschaften bekannt sind. Es gibt Formeln, Erkenntnisse, die einen weitertragen. Und so bin ich dann aus der Schule weg. Wir waren die Babyboom-Jahre. die Weißkittel-Ärzteschaft hätte ich mir nie vorstellen können, weil das war mir zu autoritär und zu patriarchalisch. Wollte ich erst Naturheilkunde machen, habe das auch zum Teil geguckt. Aber davor habe ich mir erst mal Geld in der Gerberei verdient, um mich nochmal zu prüfen, ob ich 5 Monate nach 5 Monaten schwerste Männerarbeit zu machen, ob ich wirklich die Firma übernehmen will. Aber der gemeinsame Nenner war, wie kann eine Frau, die Tochter eines Fabrikanten, ein Unternehmen führen, in dem viel Bier gesoffen wird zu Feierabend und am Wochenende, viel Fleisch gegessen wird und in den Spinden die damalige aufkommende Playboy-Ära nackte Frauen hingen. Das war mir in meinem Menschsein zuwider. Nicht, weil ich irgendwie krumm und prüde war, nein, rein geistig, diese Reflexion. Und so wurde ich halt eben, ich war kein Nestflüchter, sondern ich musste aus dem Nest raus, denn es war mir zu eng. Und dann habe ich nach diesem 3-monatigen Meditationskurs in verschiedenen Akademien in Deutschland mit persönlicher Einführung und Lesen von alten Schriften aus dem Vedanta, den Rigveda und den Soma-Veda. Soma heißt der Körper. Und das Hören des gesungenen Sama-Vedas, die reine Quelle des gesprochenen Wortes, da habe ich mich zusammengerafft und dann habe ich halt Naturheilkunde erstmal an der Wetzlarer Deutsch-Herrenberg-Institut. Aber da waren Dinge, die mir auch bei den feinen Stellgrößen, obwohl ich einen Jahrvertrag hatte für diese Ausbildung, nicht gefielen. Da bin ich nach 3 Monaten weg und habe eben einen Herrn aufgesucht, der in einer Zeitschrift etwas geschrieben hat, so positiv über das Institut und eingeladen wurde, Dozent zu sein. Und er war da nicht. Und das war der Raimund Friedrich Kastner. Ein Heilpraktiker in Heppenheim. Und der hat aufgrund dessen, weil er Sportler war, hat er sich mit den feineren Substanzen, wie man einen Körper gesund hält, kein Doping, sondern was tut dem Körper gut, dass ich höchste körperlich, geistige und soziale Leistung erbringen kann. Und da hatte er halt wieder so ein Bereich in Karlsruhe mit Wissenschaftlern, die aber auch aus dem Naturheilkundlichen kamen. Und weil dieser Mann eben nicht als Dozent am Deutsch-Herrenberg-Institut erschienen war, bin ich, obwohl ich die volle Ausbildungssumme hätte zahlen müssen, nach 3 Monaten weg, weil dieser Mann mich anrief, habe ich gedacht, Sie sprechen so positiv über diese Schule, wieso sind Sie dann nicht eingeladen als Dozent? Da sagt er, das hat ganz andere Gründe, das können wir nur unter 4 Augen besprechen. Und dann bin ich zu ihm. Und dann hat er gesagt, alle Fragen, die du hast, soweit es mir möglich ist, möchte ich sie beantworten. Und du kannst als Privatschülerin bei mir die Naturheilkunde lernen. Mit 20 bis 25 darf man erst die Heilpraktikerprüfung machen. Hast du 5 Jahre Zeit. Und hat mich in einem gewissen freien Feld, anhand von Büchern, die er mir angereicht hat und den Fragen, die in mir aufgekommen sind, hat er mich begleitet. Aber dieser Mann war so weise, weil er Patienten, die chronisch schwerst krank waren, mit auf die Philippinen genommen hat, zu Geistheilern, dem Tony Akbaoa, einem der größten Heiler von Philippinen. Da kamen aus allen Ländern der Schweiz, Amerika, Japan, flugzeugbusseweise die Menschen, weil sie Heilung gesucht haben, so wie es in der Bibel steht. Und da war ich plötzlich im Frühjahr Privatschülerin geworden und im September 1978, ich bin jetzt 63, also damals war ich 20, 21, bin ich mitgeflogen, obwohl ich eigentlich nicht das Geld hatte, aber dann fing Fügung an. Ich hatte nur eine Mini-Ausbildung, 4 Wochen als Johanniter-Schwesternhelferin, aber habe sozusagen das Kernstück der Pflege gelernt bei einer Frau von Oettingen in Kassel, 2 Wochen Internat, 2 Wochen praktisch bei uns in der Neurologie in Eberstadt. Und damals hatte ich mir geschworen, ich werde keine Handlangerin der Ärzte, weil das, was ich dort sah, auf den Stationen, wo ich mitarbeiten durfte, helfen durfte als Schwesternhelferin. Kleines Zertifikat. Mit diesem Zertifikat habe ich dann 2 Jahre später mich angemeldet in städtischen Kliniken und habe die Sekretärin gefragt, ob ich denn dort arbeiten könnte. Ich sage, nein, nein, das machen die Oberschwestern selbst. Dann habe ich mich gehört, wie ich sagte, dann hätte ich gern ein Gespräch bei der Frau Oberin. Die war eine Johanniterin. Wieso das? Weil ich dann wissen möchte, was ich als junge Frau machen soll. Habe ich am nächsten Tag einen Termin bekommen und habe 3 Monate Arbeitsvertrag bekommen bei der Oberin. Danach haben sie mich übernommen in ein halbes Jahr Springerdienst. Das heißt, wenn sie jemanden braucht, nach irgendeiner Station. Und dann fing ich an, langsam meine zarten Flügel eines schüchternen Mädchens auszuweiten, weil ich wurde zu den schwersten Patienten als Sitzfahrer gesetzt. Das war sehr, sehr eindrücklich. Motorradunfall, Schwangerschaftsgestosen, heftige Sachen. Oder Entscheidungen, die Ärzte treffen mussten, weil plötzlich eine akute Magenblutung da war auf der Nachtstation, wo ich war. Dass jemand, der im Endstadium vom Nierenversagen war, entschieden wird, der ist zwar noch, wird am Leben erhalten, aber wir brauchen das Intensivbett. Und dann habe ich jemand mit einem beinahe schon Nierenversagen, wo keine Lösung mehr war, habe ich den nachts auch noch betreut mit weißen Flecken auf seinem Körper, weil er seinen Harnstoff und sein Kreatinin so gestaut war. Und der andere Mann, der eine akute Magenblutung hat, der hat einen Ballon bekommen und der hat es wohl überlebt. Entscheidungen, Grenzfälle. Und so war ich immer wieder aus Schicksalsgründen oder weil das Leben mich zu Pioniersarbeit geführt hat, war ich da. Und so kam ich, weil ich halt eben diese 3 Monate arbeiten konnte, habe ich genügend Geld gehabt, um auf die Philippinen zu fahren. Ich habe mir dann als junge Frau gedacht, ja, wenn mir jemand erzählt hätte, dass der Jesus lebt, dann wäre ich wahrscheinlich auch mein Bündel gepackt und wäre nach Palästina gegangen. Weil das hätte ich miterleben wollen, live. Nicht irgendwie eingedost über irgendwelche Patriarchen oder irgendwelche Leute. Und dann habe ich das erlebt, was mir im Konfirmationsunterricht der Pfarrer Andres von der Christuskirchengemeinde, habe ich ein Jahr lang Konfirmationsunterricht mitgemacht. Und da hatte ich eine Frage, Herr Pfarrer, wenn wir doch hier jetzt ein Jahr Bibelunterricht bekommen und dann einen Eid ablegen sollen, dass wir uns bekennen zur christlichen Gemeinschaft, lernen wir dann auch so wie Jesus mit der Hand auflegen zu heilen oder Lazarus Töchterlein wieder zum Leben zu erwecken? Und dann sagte der Pfarrer Andres damals, wie ich 14, 15 war, nur, das ist nur symbolisch gemeint. Damals bin ich gestorben und zur gleichen Zeit wieder da in der Christuskirchengemeinde für mich selbst auferstanden. Ich wurde nicht böse, ich wurde nicht rebellisch. Ich habe mich ganz schüchtern weiter einem Jahr lang diesem Unterricht gewidmet. Die meisten anderen Konfirmanden saßen da nur, weil sie einen Mofa bekamen oder eine Stereoanlage. Ich war sehr traurig. Aber 7 Jahre später hat mich das ungeschriebene Buch des Lebens und irgendeine Führung, nach 7 Jahren ist so ein schöner Zyklus, der wird in vielen Kulturen, in vielen Heilsystemen beschrieben, befand ich mich auf den Philippinen. Und da wurde mit Händen geheilt. Da wurde in anderen Kirchen auf den Philippinen, 134 Kirchen gibt es dort, nach christlichem Glauben, da wurde mit Zungen gesprochen. Da gab es Heilmittel, dass man, wenn man den Körper mit Kokosöl einreibt, und mehrere Heiler sozusagen Hausputz mit Kokosöl durch das Bindegewebe, die Poren des Menschen, die Harnsäure, die im Bindegewebe hängen bleibt und der Urgrund aller chronischen Krankheiten ist, der Todbrand, den man aus der Gerberei kennt, wieder auflösen kann. Erst viel später hat man dann in wissenschaftlichen Instituten in der westlichen Welt festgestellt, dass Palmitinsäure eines der Substanzen sein könnte, was gegen den Krebs gut wirken könnte. Da erinnerte ich mich auch, wie ich auf den Philippinen war, dass ich als kleines Kind sprachlos einfach nur mein Umfeld, die Oase Pfeiffer, die Oase Eberstadt unter dem Frankenstein mit diesen Horrorgeschichten, dass ich einfach in mir drinnen dachte, wenn ich doch schon auf diese Erde gekommen bin, dann wird doch der lebendige Schöpfer, auf den sich einige beziehen, aber viele wissen ja auch nicht, wo sie herkommen, wo sie hingehen, dass der mir und anderen Menschen die Möglichkeit geben wird. Das habe ich als Kind schon wie ein Wachtraum oder wie ein Wachgebet oder wie eine Wachlandschaft, habe ich es innerlich gesehen, wird der liebe Gott uns die Fähigkeit geben, und ich meine damit nicht den Vater Jan da mit dem langen Bart, Rauschebart, sondern eine Wesenheit, die alles umfasst, wird er mich, und das sah ich mir schon als 5-Jährige, dass der liebe Gott uns über alle Grenzen hinweg an die Orte in der Welt bringen wird, wo wir helfen können, aber auch lernen, was Hilfe bedeutet. Wusste ich, dass ich mit 21 Jahren schon bei philippinischen Heilern bin. Dieser Toni Bauer, der saß genau wie ich oder ich wie er, als Kind in Bäumen und träumte und hat dort gebetet. Ich war dort 3 Monate, der Rahmen Kastner schon nach 3 Wochen mit seiner Familie und seinen Eltern und Patienten zurückgefahren. Er hat gesagt, ich soll länger bleiben mit noch einem anderen Privatstudenten. Und dann war ich da Zauberlehrling. Und dann sind wir jetzt erst auf den Philippinen, was ja nicht Tibet und was nicht Indien und auch nicht Indianer zu sein scheint. Aber die Folgerichtigkeit sind die Philippinen im Pazifik, im Teil des Feuerkreises unserer Erde. Und dort ist es mir zum ersten Mal, ich wurde auch mitgenommen von anderen Heilern, da waren immer 4, 5 Heiler, und die Rosita, die hat mich an einem Wochenende mit zu verschiedenen Gemeinden genommen. Ich wurde immer mitgenommen auch von den Heilern in den Urwald, in die Lowlands. Ich habe in Bambushütten geschlafen. Ich habe mich an einem Aluminiumtopf, wo nur so ein Handgriff war, mittelalterlich mit einer Schöpfkelle morgens umringt von einem Bambus. Hecke habe ich meinen Körper gewaschen, aber eines Tages war ich in einer Kirche, da wurde erst die katholische Messe gelesen, dann fragte der Priester, wer noch Heilung bedarf, dann sollten sich Alte, Kranke und Kinder im hinteren Teil der Kirche versammeln und wer die Fähigkeit des Heilens hat, der soll sich in einem Kreis, ähnlich wie bei den Indianern, der Medizinkreis, wo sich Menschen im Kreis versammeln, alt und jung, Männer und Frauen, und jeder zu Wort kommen kann, bis ein Thema ausdiskutiert ist, weise oder neuweise, weil manchmal hat ein Kind, weil es genau zuhört, plötzlich eine Frage und dann wissen alle, was der nächste Schritt ist. Und dann standen wir da hinten und dann hauben die Menschen, die mitheilen wollen, die Hände. Und dann rauschte es, weil die Hände bewogen wie Engelflügel. Und da war tatsächlich eine Gruppenenergie im Raum, die man jetzt versucht, mit HAAB oder im Cerny-Institut oder sonstigen Instituten zu generieren, von untersonniger Energie. Die war dort Gott gegeben und durch Menschen anwesend, ein Brummen, ein Rauschen. Und das habe ich physisch erlebt. Und danach wird noch gefragt, sind noch Leute, die mehr Hilfe brauchen? Und da wird hinten in die Umkleidegegend auf der Rückseite vom Altar, da wurde ein Küchentisch hingestellt und Rosita stellte sich daneben. Die Leute standen jetzt so, wie wir in der Covid-Zeit irgendwo an Impfstationen standen, diese Menschen in Reihe, und da wurden die auf den Küchentisch gelegt und diese Rosita mit ihren mehr als Mary Poppins und Alice im Wonderland Energie massierte die Menschen. Manchmal ging der Körper etwas auf, da wurden Teile entfernt. Wir fragen uns auch nicht, diskutieren nicht, wenn wir ins Wasser greifen und einen Fisch rausholen oder einen Stein, wieso das einfach wieder geschlossen ist. Dieses Wasser, dieses ätherische Prinzip, dieses Flächige, was aber dann, wenn es umgrenzt ist, halt eben körperliche Erscheinung hat. Das Wasser selbst will sich ausbreiten wie ein Schleier, aber wenn das von irgendetwas umringt wird, wird es Masse. Und da war eine Frau, die war gerade behandelt. Ich stand halt eben als Zauberlehrerin dabei und dann sagt sie, aber ich habe eine frozen Shoulder. Also die hat die konnte ihre rechte Schulter nicht bewegen. Da sagte die Rosita zu mir, you do. Du machst das mal. Und ich dachte, um Himmels Willen, so wie heute mit dem Podcast. Und dann habe ich mit Kokosöl von der Hand bis über die Schulter vor und zurück und habe mir dieses Lametta-Energie vorgestellt und massiert und geatmet mit der Frau und dachte, ja, wie lange dauert das denn? Und irgendwann war es fertig, wie wenn eine reife Frucht vom Baum fällt. Und dann sagte ich, hebe deinen Arm, und da konnte die Frau wieder ihren Arm bis auf 180 Grad, das vorher völlig festgefrorene Schulter, wieder bewegen. Und von dort auf den Philippinen habe ich gehört, dass es Babanam Kebalam, ein Heilungslied, dass die Heiler, ohne jemals in Indien gewesen zu sein, von den Babas, den heiligen Männern der lebendigen Heilwissenschaft, empfangen hatten. Ich habe mich gewundert. Dann war da eine Amerikanerin. Die war genauso wie ich gestrandet aus dem alten System. Die hatte eine weiß-gelbe Energie. Die arbeitet zusammen mit Tony Akbauer. Der hatte eine dunkelblau, Delfterblau Energie, die strahlte. Und die arbeiteten auch zusammen im Heilungsraum. Und diese Frances Sinclair, die hat mir ein Buch von Sai Baba gegeben. Und dann wusste ich, dass ich gern von den Philippinen direkt nach Puttaparthi, dem größten spirituellen Bienenschwarm der Neuzeit, dass ich dort gern hingehen wollte. Da hatte ich ein Bild, dass ich erst von den Philippinen zu Sai Baba gehe und das erleben will und dass ich dann in Himalaya gehen werde. Und dann ist zwischen meinem 21. Lebensjahr und jetzt 63 zu sein, haben sich die Dinge geordnet. Im Schnelldurchlauf, die Babas, die Weisen, die Meister der Weisheit. Da war ich dann erst 84, obwohl ich schon das Ticket mühsam umgebucht hatte 1978. Ich habe auf den Philippinen mich entschlossen, dass ich als Mädchen wenn ich schon nicht als Geistheilerin auf den Philippinen geboren wurde vom lieben Gott, dass es einen Grund gibt, wieso ich mit 21 mit der eigentlichen, dem Erwachsenenalter auf den Philippinen bin, dass ich durch die Höhle des Löwens der alten Wissenschaft gehen werde und dass es meine Aufgabe ist, die Naturwissenschaften, Geistwissenschaften und Menschwissenschaften vor und zurück zu beten, zu sprechen, auf Themen durch erstmal hinzuhören, dann in mir wahrzunehmen, zu neuen Wortkombinationen und Schöpfungen, die aber andere auch verstehen können, aus ihrem Erfahrungsbereich, dass ich das tun möchte und können möchte. Und tatsächlich, ich konnte zwar nicht in Deutschland studieren, in Babyboomjahren. Ich habe mich in ganz Europa informiert, wo man Medizin studieren kann. Ich war nicht gut in Sprachen, weil ich eine Dyslexie habe und aufgrund von einem Unfall mit 9 Jahren eine Augenabweichung, dass ich immer nur Wolken um Buchstaben sehe und auch die Augenärzte mir keine passende Brille finden konnten, bis ich später erstmal beim Praktiker, beim Optiker war, aber da war ich schon Studentin. Ich habe immer aus dem Lebensfeld erst gelernt und Bücher sind immer sekundär. Das Leben hat in mein Lebensbuch geschrieben, in meine Bibel, in mein heiliges Buch. Und dann habe ich in den Niederlanden angefangen, Medizin zu studieren. Mit einer Ausländerklausel habe ich direkt einen Studienplatz bekommen. Wäre wieder eine ganz große Geschichte, weil nämlich in den Niederlanden auf europäischer Ebene hatte ich recht mit meinem Abitur, auch war das neue Pioniersabitur der reformierten Oberstufe, die erst eingeführt werden sollte. Dass aber die katholische Rijksuniversität in Nimwegen als Vorgabe hatte, dass man naturwissenschaftliches Abitur machen musste. Ich durfte studieren, aber ich durfte kein Examen in der Universität ablegen. So wie jetzt all die Menschen, die aus anderen Ländern kommen und auch Ärzte sind, auch Krankenschwestern sind, angeblich nicht hier arbeiten dürfen, weil sie den Normen und Werten unserer westlichen Gesellschaft nicht entsprechen. Dann habe ich in einem Jahr Mathematik, Physik und Chemie in einer Fremdsprache. Ich habe nur 2 Wochen einen Sprachkurs gehabt und dann habe ich mich mit meiner Deutsch- und Englischkenntnis und dem Highbite, weil ich ja schon als Privatschülerin die medizinische Terminologie mir selbst angeeignet habe, wie ein Vokabelbuch im Pschyrembel. Aus eigenem privaten Lerndrang war ich von 120 Teilnehmern an diesem naturwissenschaftlichen Abitursjahr in niederländischer Sprache eine von den 30, die es bestanden hat. Der Rest war nicht befähigt worden. Und dann habe ich im zweiten Jahr halt eben Medizin angefangen. Und dann bekam ich nach 5, 6 Jahren Wartezeit und noch einen psychologischen Test einen Nachrückstudienplatz in Deutschland. Und dann habe ich mein Studium in Deutschland als Ärztin abgeschlossen. Ich wollte gerne Doktorarbeit machen. Mein Thema wäre gewesen, der Begriff der chronischen Krankheiten bei Samuel Hahnemann und die Bedeutung für die heutige Medizin. Ich habe mehrere Doktorväter gefragt. Die haben gesagt, das kriegen sie nicht durch die Fakultätsratssitzung. Dann hatte ich einen, der sich mit Hahnemann beschäftigt hat. Das war ein Professor der Geschichte der Medizin in Mainz. Da bin ich ein Semester lang von Mannheim, wo ich dann studierte, später nach Mainz gefahren. Dann war mir das alles so staubig, denn der sagte mir irgendwann, nachdem ich auch im Archiv in Stuttgart war, im Robert-Bosch-Institut, Krankenhaus, da gibt es noch ein Institut, wo alle Krankenjournale von Hahnemann aufgelistet sind. Und dann sagte der, ja, machen wir doch ein kleines Thema. Der Begriff der chronischen Krankheiten in der romantischen Medizin, sage ich nein. Dann wird das mein Lebensthema, wenn Sie das mir so verbiegen, da brauche ich Sie nicht mehr dazu. Und dann führte es mich 1981 auf einen ersten Astrologiekongress in der Schweiz. Und da war der Professor Kaiserling, der ist der Sohn der Arnold Kaiserling von dem Hermann Kaiserling, der die Schule der Weisheit in Darmstadt gegründet hatte. Im 19. Jahrhundert. Dieser Arnold Kaiserling war ein Ehrenprofessor der Universität Wien, weil er mit seinen eigenen Studienfächern über ganzheitliches Denken zog der mehr Studenten an wie alle anderen Professoren. Die waren alle eifersüchtig, aber die haben dem einen Ehrentitel gegeben, weil er so viele Studenten an die Universität gezogen hat. Und dieser Mann, der sprach damals 1981, dass die nordamerikanischen indianischen Medizinmänner nach Europa kommen sollten. Und da wusste ich, ich gehe nach dem Kongress an den Roundtable zu ihm und sage, Herr Kaiserling, ich möchte Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Und das geht dann wieder ganz schnell. Ich soll den Brief schreiben. Dann hat er mich in Holland angerufen, so wie Hannes, du mich jetzt, und hat gesagt, wo sind Sie genau? Gehen Sie nach Brüssel. War ich eine Woche in Brüssel bei der ersten Schwitzhütte wieder in Europa und dann war eine Woche Pause. Was gibt's denn? Macht der netten mehr, der Medizinmann? Ja, aber es ist eine Woche Pause. Wo ist es noch? In Berlin. Aber ich dachte, da möchte ich auch hingehen. Darf ich mit Ihrem Zustimmung da auch hingehen? Da habe ich eine Woche lang medizinisches Medizinratritual der nordamerikanischen Indianer. Erst in Brüssel vollführt und dann in Berlin. Und in Berlin in der Schwitzhütte. Das ist so heiß, diese Schwitzhütten. In Berlin, wie wir da zusammen in der Schwitzhütte saßen, da schrie eine Frau so heftig. In dem Moment ging der Äther auf, dass ich schauen konnte, dass es da noch so viel unerlöste Seelen gibt vom Zweiten Weltkrieg und allen Kriegen, die nicht wissen, wieso sie ihr Leben lassen mussten. Und dann war ich ein Jahr später 3 Monate, so wie ich 3 Monate auf den Philippinen war, 1978 war ich 1982 drei Monate, auf wunderbare Art und Weise. Miss Everest fliegt von Frankfurt nonstop nach San Francisco, nach Los Angeles, kommt mitten in der Nacht an, hat noch gar keine Pläne, weil sie hat nur eine Adresse. Die Telefonnummern funktioniert von Europa nicht. Und wollte diesen Autor, Seven Arrows, heißt das Buch, von Haemio Storm, erschienen in Harper & Row, das hat sie gelesen, hat sie 7 Jahre lang mit sich rumgetragen, dieses Buch, wollte sie denn treffen, weil das auch der Lehrer war von dem Medizinmann, den sie in Brüssel und in Berlin erlebt hat. Da bin ich einfach nach Los Angeles geflogen. Aber im Flugzeug war zufälligerweise der Vorpräparant von meinem Anatomiekurs in Bochum. Einer, nicht an meinem Tisch, sondern der auch in dem Raum war. Und dann konnte ich erst mal bei ihm, bei seinen Austauscheltern, die er nach 8 Jahren wieder besuchte, in Orange County ein Wochenende verbringen. Und da wollten diese christlichen Menschen mich alleinreisende junge Frau dort festhalten. Es war sehr schön mit denen. Ich habe noch nie so eine singende, klingende spirituelle Kirche gehört. Und montags morgens habe ich gesagt, ich muss weg, ich habe hier die Adresse, wo ist der nächste Greyhound? Das ist ja Orange City, ist ja 1,5 Autostunden von Los Angeles weg. Und da wollte ich einfach nur zur Busstation, hatte dieses Gottvertrauen, dass ich dorthin kommen wird. Wie Gurdjieff gesagt hat, even on the devil's back, I will get there. Und dann war das so wunderbar, dass ich im Riverside Drive gegenüber von Warner Brothers Limited, wo die großen Pullmans vorfuhren und die Filmstern-Ladies, da war ich mit Supertramp, Bergschuhen und Hose und Rucksack, musste ich da noch warten, weil an der Adresse, das war die Steuerberateradresse von diesem Indianer, der halt durch die Bücher, die er geschrieben hat und andere Sachen, brauchte halt einen Steuerberater. Der kam dann noch 4-mal im Jahr und aus irgendeinem heiligen Grund, wie ich dorthin komme und mich erkundige, wie ich den erreichen kann, weil die Telefonnummern, die ich von Europa hatte, nicht funktionieren, auch nicht die Nummer von seinem ersten Schüler, den ich ja schon erlebt habe. Und da sagten sie, ja, da können sie mir nicht weiterhelfen, da könnte man die Nummer probieren. Und beim Weggehen hörte ich die zwei Sekretären sprechen, dass der Chuck, das ist ein Nickname, sprechen Sie über den Chuck, den Haemio Storm? Ja, der kommt heute Mittag. Ich dachte, darf ich ihm dann eine Notiz hinterlassen? Und dann traf ich diesen Mann. Und dann hat er seine Freundin, hat er die Geschäfte machen lassen, ist mit mir die Straße runtergelaufen, sah nicht aus wie ein Indianer, sondern einen Cowboy-Hut auf, weil er aus Montana war. Und dann sind wir in so eine Kneipe gegangen, sah auch noch wie ein Saloon, war noch niemand da, war Mittagszeit. Und dann hat er 2 Stühle wie ein Cowboy hingestellt und hat sich ziemlich nah, musste ich ihm gegenüber sitzen und sagte, erzähl mir deine Geschichte in Englisch, tell me your story. Da habe ich ihm die Geschichte erzählt, dass ich sein Buch gelesen habe und das ungefähr 7 Jahre her ist. Und dass ich dann halt eben über andere Kreise, den Professor Kaiserling in Wien, nach Brüssel kam. Und dass, wie ich zu spät kam in das Seminar und gerade in den Seminarraum kam, hat viel gerade seinen Namen. Und da wusste ich, dass ich nicht nur bei diesem Schüler von ihm sein musste, einem Vietnam-Überlebenden aus dem Vietnamkrieg, sondern dass ich mich auf ihn fokussieren muss. Und dieser Draht des Unendlichen, der da gesponnen wird, der hat mich so wie mit 21, das Bild hat, bis in den Norden, bis in Himalaya zu gehen, hat mich dann, wir machen jetzt einen Riesensprung, weil es noch unendlich viele gelebte Geschichten, Zeugnisse eines lebendigen und heilerischen Lebens gibt, einer Ärztin, die es ernst nimmt, was chronische Krankheiten sind. Natürlich nimmt es andere auch ernst. Aber wo finden wir die Quelle, wo finden wir die Pflanze Somalata, die schon in den alten Schriften des Rig Veda beschrieben wird, die ich in meinem City-Kurs 3 Monate, den ich absolviert habe mit 20. Wo findet man das, wenn man sich mit den rechten Gedanken, mit den rechten Worten, mit den rechten Wortsequenzen beschäftigt? Und nachdem ich zwischenzeitlich auch noch Mutter in den Niederlanden geworden war, bekam ich ein Buch von meinem Privatlehrer, das hieß Das verborgene Feuer, die Geschichte des Tapas Vichy Baba, der 185 Jahre alt wurde, ehemaliger König von Pattaya, das liegt im Punjab. Und wie ich das gelesen hatte, hatte ich in einem Notizbuch als Mutter von jungen Kindern geschrieben, meine Tochter war 6, mein Sohn war 4, lieber Gott, wenn es wahr ist, was ich in diesem Buch gelesen habe, und es dein Wille ist, wirst du meinen Lebensweg führen, dass ich das, die Kayakalpa-Kur, die darin beschrieben ist, lernen darf und die Menschen treffen, die das noch können. Weil das war für mich ein Beweis, dass das, was meine Vorväter als Gerber in Eberstadt machen, das Imprägnieren von reinen Substanzen zu höchster Stabilität und Flexibilität und dass ein Leder atmet, stattfinden wird. Und meine Ehe brach auseinander, obwohl ich mir das nie so hätte vorstellen können. Ich war gern Mutter, ich war gern Part-Time-Ärztin. Das habe ich mir wieder meine Praxis aufgebaut. Nachdem ich 2 Jahre in Heppenheim-Ärztin war, habe ich auch nach der Mutterschaft, habe ich dann in der Mutterschaft oder dann im Größerwerden meiner Kinder am Haus hier in Holland mit meinem Ehemann. Da haben wir ganz viele Patienten saniert mit ganz einfachen Mitteln. Er Zahnarzt und ich, die dann sozusagen noch mit Kuranwendungen, mit Naturheilkunde, mit Homöopathie schwierigste Fälle gelöst. Ordnung schaffen. Salutogenese. Aber das brach auseinander, dieses schöne Schiffchen. Diese Kap. Dann ging es mir schlecht. Hab auch noch einen Zyklus, weil ich eine Handverletzung hatte im Krankenhaus. Unvorbereitete Narkose, alles, was schief gehen kann, ist so ein bisschen schief gegangen. Die Sehne riss nochmal. Und dann war sozusagen eine Katharsis der westlichen Zivilisation, obwohl ich bei klarem Verstand gesehen habe, wie mein Körper nicht nach bestem Gewissen äußerlich wie innerlich versorgt wird, kann man sagen, ja, hast du dir alles selbst eingebrockt. Nein, es gibt immer das Individuum, das Talent des Individuums und die Gemeinschaft und ein Gespräch und ein Wirken miteinander, dass das Individuum die Gemeinschaft weiterbringt durch das eigene Wesen und die Gemeinschaft, das Individuum so nährt in allen Sinnen, alle 12 Sinne. Es gibt von Dr. Sussmann ein Buch, die 12 Sinne, Tore zur Seele. Fokussen, dann die Peripherie begucken und wieder zu einem neu eingesetzten Paradigma-Shift, einer Veränderung der Einsicht kommen. Und damals hat mich eine Freundin erreicht, die sagte, du bist diejenige, die, da ist eine naturheilkundliche Frau in Holland, die hat ein Heilmittel für größte Traumata, Dyospyroskaki, ein Baum, der die Plutoniumbombe in Nagasaki überlebt hat. Und dieses Heilmittel, das habe ich übersetzt. Und wie ich es übersetzt habe, rief mich eine Frau, und die habe ich in einer Viertelstunde mal in Berlin gesehen. Die sagt, Jutta, kannst du mir helfen? Ich bin in den Kriegsjahren in Berlin geboren. Ich habe das Trauma mitgemacht, dass Frauen meiner Familie vergewaltigt, Familienmitglieder ermordet wurden, wie die Russen einfielen. Es geht jetzt nicht um die Russen, sondern um den Zeitgeist. Und ich sage, das ist synchron. Ich übersetze hier gerade ein Mittel, das hat die Plutoniumbombe im Epizentrum überlebt, der Lebensbaum. Das ist ein Heilmittel für dich. 3 Tage später rief mich noch jemand aus Berlin an, der war damals 63, so wie ich jetzt. Der war 17 Jahre der Sekretär von Maharishi Mahesh Yogi im Hotel Kulm, überhalb von Selisberg und Selisee in der Schweiz, überhalb des Steins, wo die 3 Urgemeinden der Schweiz ihren Freiheitsvertrag unterschrieben hat, wo Wilhelm Tell, Goethe und Schiller haben diese Geschichte geschrieben von Wilhelm Tell, der den Apfel, die Apfelgeschichte der katholischen Kirche. Ein Vater muss den Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen, um in der göttlichen, lebendigen Freiheit zu sein. Und dieser Mann, der mich da anrief von Berlin, der hatte auch Trauma mitgemacht, aber der war auch Coach gewesen, Business Coach. Der hat alles gemacht. Der hat ein Unternehmen gehabt in Berlin, dann später hat er die beste Boutique gehabt auf Sylt. Der hat Scheiche aus der ganzen Welt, weil Sylt war ja damals auch so ein Mekka für die, ich sag mal, Neureichen und die Business, ich sag mal, ein Sylt-Davos, ja, wo auch Business, weil man Ferien gemacht hat, war. Der war aber auch 17 Jahre lang Sekretär von Maharishi Mahesh Yogi. Und er sagte, er hätte von diesem Mittel Dyospyroskaki durch diese Bekannte gehört und wollte mich direkt anrufen, ob ihm das helfen würde. Denn bei allem, was er bisher gemacht hat, an medizinischen, psychotherapeutischen Coachings, Mindfulness, alles, was es da gab, sagte er, dieser kleine traumatisierte Junge von 4 Jahren ist noch nicht erlöst. Ob ihm das Mittel auch was bringen würde. So, Es ist Synchronizität. Ich bin hier in Darmstadt, wo es den 11. September 1944 gab, wo 12.000 Menschen in einer Nacht verbrannt sind. Wird wohl seinen Grund haben, dass ich hier übersetze, den Text von dem Heilmittel. Und dann rufen mich zwei Leute an vom viel größeren Trauma von Berlin. Und dann fragt mich dieser sanfte Mensch, ob er das vor oder nach seiner Indienreise einnehmen sollte. Dann sagte ich in dem Moment, was? Sie fliegen nach Indien? Ich würde ungesehen mit Ihnen ins Flugzeug steigen. Nur es gibt das Problem des Visums. Sonst wäre ich, ja, das wäre nur für selekte Menschen. Man wüsste noch nicht, ob man da hinkommt. Er wird erst mal gucken mit anderen. Ich habe es schon mal ausgesprochen, aber ich kann Ihnen eins sagen. Kaufen Sie sich das Mittel Diospyros Khaki, Krefeld, können Sie da und da in Belgien bekommen. Die stellen das schon her, da hat die Frau für gesorgt. Nehmen Sie es mit zu dem Meister und lassen Sie es segnen, weil es zurückkehrt zu der Weisheit, die uns eigentlich alle angeht. Und dann sagte ich, obwohl ich 2 Stunden lang ein Anamnesegespräch mit einem alten Herrn von 63, damals noch Mitte 40 war, sagte ich, und gibt es eine Kontaktadresse, dass ich mich informieren kann, wie ich dorthin komme? Obwohl ich 2,5 Stunden schon telefoniert hatte, habe ich einen Hörer aufgelegt, habe diese Nummer gewählt, habe dort angerufen, habe 1,5 Stunden ein weiteres Gespräch gehabt. Dieser Mann sagt aus, keiner weiß, ob da jemand hinkommt. Man kommt nur dorthin, wenn man gerufen wird. 2 Monate später saß ich im Flieger. Das war genau an dem Tag, wie die Bombe da in Bombay hochging. Alle Flugzeuge waren leer. Der Jumbo, da waren nur 28 Leute drin. Ich saß drin. Dann musste man einfach aus dem Flughafen gehen und zu einem Bus links um und fragen, ob der Herr Talwar da wäre. Im Monsun, 10 Stunden nachts. Wir mussten erst noch ein paar Stunden warten, bis aus allen Herrenländern Richtungen Leute kamen, aus Amerikaner, Europäer, was, Afrikaner. Wir waren eine Gruppe, 30 Leute ungefähr, 20, 30 Leute. Sind wir durch Monsunlöcher bis in die Berge auf 2000 Meter gefahren. Delhi Plateau liegt auf 900. Da kamen die Wolken uns in. Der Monsun kam in, also die Wolken kamen in den Bus. Wir mussten außerhalb der Stadt stehen bleiben. Wir wurden mit Jeeps in diese Stadt gebracht. Auf dem Weg da, dieser abenteuerlichen Geschichte, da lagen Felsblöcke auf der Straße, da waren Autos, Unfälle gewesen. Der ganze materielle Wahnsinn. Nach 2 Wochen ging die Gruppe weg und am Vorabend, bevor die Gruppe verschwand, lief der Meister an mir vorbei und sagte, you better stay and help. Und dann bin ich anstelle von 3 Wochen in Indien, bin ich 5 Monate dort geblieben. Und in dieser Zeit hat mich auch ein Pandit des indischen Militärs zusammen mit diesem Meister in Badrinath auf 3.500 Meter den Wurzeln der Heilwissenschaften des lebendigen Sanatan Dharmas, aller Meister der Weisheit, unserer indo-arabisch-germanischen Hochkultur. Da sind wir ohne Pass, den mussten wir in dem Dorf zurücklassen, sind wir nach Tibet. Und da hat diese Jutta, mit der du heute gesprochen hast, in den Saraswati-Wasserfall gesungen, dass ihre Stimme eines Tages in der ganzen Welt, nicht weil sie Jutta ist, sondern weil sie dienstbar ist an ihr Leben und an die Gemeinschaft, gehört werden wird. Es war eine Gesangstaufe damals, jetzt hier ein Gespräch. Ein Zurückführen einer verlorenen Tochter nach Eberstadt zum Hannes, Marb und dem Imprägnieren von wesentlichen Merkmalen für uns alle. Ich danke dir für die Herausforderung.
Liebe Jutta, das war heute Singen, Schreiben, Sprechen, Heilen. Mit Jutta einen Augenblick verweilen. Tibet, Indien und die Indianer. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir noch eine gute Zeit.
Ich dir auch. Herzlich auf ein Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.